Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute die Schweizermacherin. Die WOZ berichtet über die Initiative für ein modernes Bürgerrecht.
Wo ist die Masoala-Halle mit einem Urwald aus Madagaskar? Im Zoo, im Kindergarten, im alten Botanischen Garten oder im Ritterpark? Das ist eine Frage aus dem Übungsgrundkenntnistest des Kantons Zürich. Was es alles für eine ordentliche Einbürgerung braucht, steht in einfacher Sprache auf der Webseite. Ich muss Kenntnisse von der Schweiz und vom Kanton Zürich haben. Ich muss auch Kenntnisse vom Gemeindesystem im Kanton Zürich haben. Ich muss einen Test machen. Im Test gibt es Fragen über Geografie, Politik und Geschichte. Grundsätzlich gilt in der Schweiz, dass sich jede ausländische Person einbürgern lassen kann, wenn sie bestimmte Aufenthalts- und Integrationsvoraussetzungen erfüllt. Für eine ordentliche Einbürgerung muss man insgesamt 10 Jahre in der Schweiz gewohnt haben, eine Niederlassungsbewilligung C besitzen und integriert sein. Für das Staatssekretariat für Migration ist man integriert, wenn man ausreichende Kenntnisse einer Landessprache besitzt, die Werte der Bundesverfassung respektiert und am Wirtschaftsleben teilnimmt oder eine Ausbildung macht. Auch Strafregistereinträge, Schulden und aktuelle Sozialhilfeabhängigkeit spielen eine Rolle. Außerdem muss man mit den Lebensverhältnissen und politischen Institutionen in Gemeinde, Kanton und Bund vertraut sein. Das sind, wie gesagt, die Anforderungen auf Bundesebene. Kantone und Gemeinden können zusätzliche Bedingungen stellen. Auf kantonaler respektive Gemeindeebene variieren die Voraussetzungen stark. Es dauert unterschiedlich lange, im Kanton Zürich ungefähr 2 Jahre. Auch der Preis ist verschieden. In jedem Kanton gestaltet sich auch der Fragenkatalog anders. Man bekommt sofort eine Ahnung, warum sich viele Menschen nicht einbürgern lassen. Die konkreten Gründe, die Kosten sind zu hoch, die Anforderungen unklar, der Ausgang des Verfahrens offen. Ginge das nicht einheitlicher und einfacher? Ja, genau das will die Demokratieinitiative erreichen, die Eidgenössische Volksinitiative für ein modernes Bürgerrecht. Noch nie davon gehört? Das kann daran liegen, dass im Moment alle mit der Nichthalbierung der SG etc. beschäftigt sind. Über die Demokratieinitiative stimmen wir erst Ende Jahr ab. Die WOZ beginnt aber schon jetzt darüber zu berichten. Warum? Und warum ist das Einbürgerungsverfahren so kompliziert? Was fordert die Initiative konkret? Unser heutiger Gast ist Kaspar Surbel. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Kaspar Surbel, die WOZ hat begonnen mit einer Serie zum Schweizer Bürgerrecht und zur Geschichte dieses Bürgerrechts. Anlass ist vielleicht ein bisschen ja, dass eine Initiative auf dem Weg ist, eine Volksinitiative. Die kommt aber frühestens im November zur Abstimmung. Warum fängt die WOZ schon jetzt mit dieser Serie an?
Das hat 2 Gründe. Der erste Grund liegt darin, dass wir natürlich möglichst früh Aufklärung betreiben möchten zu diesem unserer Meinung nach sehr wichtigen Thema des Bürgerrechts und der willkürlichen Einbürgerungsverfahren in der Schweiz. Der zweite Grund ist der, dass wir bereits im Juni ja über eine nächste SVP-Initiative abstimmen, die Initiative gegen eine sogenannte 10 Millionen Schweiz. Und uns scheint es ein sehr gutes Mittel, diese Initiative zu bekämpfen, wenn man eben auch über die Einbürgerungspolitik der Schweiz spricht, weil man damit die Migrationsdebatte vom Kopf auf die Füße stellen kann. Statt über die Zahl der Menschen, die hier anwesend sind, kann man und muss man und soll man über ihre Rechte sprechen.
Fangen wir mal an mit dem Ausländeranteil der Schweiz. Der ist in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen, bis er heute bei 27% liegt. Das kann man sagen, ja, da sieht man, dass irre viele Ausländer in die Schweiz kommen. Und das sagen ja auch viele. Aber vielleicht gibt es noch differenziertere Gründe für diesen hohen Ausländeranteil.
Der erste Grund, der liegt natürlich darin, dass die Schweiz wirtschaftlich prosperiert. Man kann sagen, die Bude läuft. Es gibt praktisch Vollbeschäftigung, sehr viele Arbeitsplätze und prosperierende Regionen, die ziehen natürlich auch Einwanderinnen und Einwanderer an. Der weitere Grund hingegen, der liegt in der restriktiven Einbürgerungspraxis. Es ist sehr ein anstrengender Marathon, sich hier einbürgern zu lassen. Auch im europäischen Vergleich ist die Schweiz bestenfalls Mittelfeld, was die Quote der Einbürgerungen betrifft. Das heißt, man hat einerseits eine hohe Zahl von Menschen, die hierher kommen ohne Schweizer Pass, und die Vergabe dieses Passes ist sehr zurückhaltend ausgestaltet.
Wenn du sagst, im Vergleich Einbürgerungsquote, also es ist halt eine Quote, die sich bemisst an der Zahl der in einem jeweiligen Land lebenden Ausländer, da ist die Schweiz in der Mitte, etwas höher ist die Zahl als in Deutschland, etwas niedriger als in Frankreich zum Beispiel. Was kann man denn da herauslesen, wie sich die Praxis des Ausländerrechts in der Schweiz verhält im Vergleich zu anderen europäischen Ländern?
Die Quote ist im Mittelfeld. Der Ausländerinnenanteil selbst liegt relativ hoch. Also das heißt eben, dass die Schweiz sicher vergleichsweise eine restriktivere Politik verfolgt als die übrigen europäischen Länder. Und das ist natürlich auch noch insofern besonders fatal, als dass in der Schweiz ja schließlich die direktdemokratische Mitbestimmung sehr groß geschrieben wird. Zum guten Glück auch. Es gibt vierteljährlich Abstimmungen, nicht nur Wahlen. Und das hat zur Folge, dass mittlerweile mehr als ein Viertel hierzulande von der demokratischen Mitbestimmung ausgeschlossen ist. Das ist natürlich ein besonderes Problem.
Jetzt hat sich da vielleicht auch einiges geändert in der Schweiz, also zumindest im politischen Klima der Schweiz, denn in den 80er Jahren haben selbst konservative Politiker, zum Beispiel der St. Galler Kurt Furgler, gesagt, man müsse Ausländer schneller in die Gesellschaft auch integrieren und schneller aufnehmen, damit sie sich nicht ausgestoßen fühlen, zum Beispiel von diesem politischen Prozess, von dem du gerade gesprochen hast. Das heißt, er hat eigentlich Argumente benutzt, die man heute nur noch, ich würde fast sagen, ein bisschen weit links der Mitte findet. Was hat sich da getan in der Schweiz in diesem politischen Klima seit den 80er Jahren?
Das zeigt natürlich, wie weit sich das politische Koordinatensystem insgesamt nach rechts verschoben hat. Die letzten 30 Jahre waren stark vom Aufstieg der rechtspopulistischen SVP geprägt, und dieser Aufstieg wiederum, dieser Weg hin zur wählerinnenstärksten Partei, ist gepflastert mit fremdenfeindlichen Initiativen. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Migrations- und spezifisch auch der Einbürgerungspolitik. Und es hat auch dazu geführt, das ist noch ein wichtiger Grund, dass viele Menschen, die hier geboren sind und nicht den Schweizer Pass besitzen, besonders gefährdet sind mittlerweile, weil sie zum Beispiel wegen einer Straftat ausgeschafft werden könnten. Das hat mit der sogenannten Ausschaffungsinitiative der SVP zu tun. Und umso wichtiger ist eben das Bürgerrecht auch, denn das Bürgerrecht garantiert ja nicht nur die politische Mitbestimmung, sondern es bietet eben auch Schutz, damit Menschen, die beispielsweise hier geboren sind, eben nicht des Landes verwiesen werden können in einen Staat, in dem sie gar nicht gelebt haben.
Man könnte jetzt aber auch sagen, eine so hohe Zahl, diese 27% Ausländeranteil, nützt natürlich Parteien wie der SVP, weil sie dann immer mit dieser Zahl argumentieren können. Müssten nicht die anderen Parteien darauf schauen, dass diese Zahl geringer wird, sprich die Einbürgerungen erleichtern?
Ja, ich finde, das sollten Sie auf jeden Fall. Ich denke aber nicht deshalb, sondern deshalb, weil diese Verfahren bis heute sehr willkürlich sind und bei den Betroffenen auch ein hohes Gefühl an Scham auslösen. Es ist auch häufig ein sehr despektierlicher Umgang, weil Menschen, die eigentlich hier geboren sind, die hier aufgewachsen sind, plötzlich als völlig fremd behandelt werden, obwohl sie ja in die Schule gingen, hier im Sport waren und so weiter.
Und wenn du jetzt sagst, dass viele oder etliche Personen, die in der Schweiz leben, Angst haben müssen, wegen vergleichsweise geringer Delikte ausgeschafft zu werden, ist das tatsächlich erst seit der Ausschaffungsinitiative so? War das zum Beispiel zu Zeiten von Kurt Furgler noch kein Thema? Hat sich das Klima auch in dieser Hinsicht so verschärft?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Tatsache. Diese Abstimmung, die war ja im Jahr 2010. Bei der Umsetzung wurde dann parlamentarisch erreicht, dass es eine sogenannte Härtefallklausel gibt. Das heißt, Sekundus und Sekundas dürften eigentlich gar nicht ausgeschafft werden bei solchen Delikten. Es kommt allerdings leider sehr häufig vor, dass das passiert, vor allem bei Menschen, die suchtkrank sind, weil das häufig diese Delikte mit hohen Strafen dann auch verbunden sind. Also das ist wirklich eine große Problematik, und das ist auch insofern nicht legitim, weil die Bevölkerung ja gleichzeitig die Durchsetzungsinitiative der SVP wiederum abgelehnt hat, die eben zum Ziel hatte, dass auch Sekundus und Sekundas ausgeschafft werden könnte.
Heißt das, dass betroffene AusländerInnen sich dann gerichtlich wehren müssen, wenn ihnen sowas passiert, und die das nicht machen, Werden dann alle zurückgeschafft oder ausgeschafft, obwohl es gar nicht notwendig wäre?
Genau, das ist auch das, was Anwältinnen und Anwälte berichten, dass es sogar sehr wichtig ist, dass Personen, die von einem sogenannten Landesverweis, wie es ja heißt, betroffen sind, dass diese Personen schon in den ersten Instanzen sehr gut anwaltschaftlich vertreten sind, weil die Erfahrung zeigt, dass gerade die Gerichte vor Ort in der Tendenz noch für die Leute entscheiden und das Bundesgericht in Lausanne dann sehr ferne und auch eben realitätsferne Entscheide fällt, die Menschen ja gar nicht mehr sieht bei den Verhandlungen und dann einfach des Landes verweist, ja.
Gefällt dir dieser Podcast? Dann möchten wir wieder einmal daran erinnern, es hilft uns sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest oder ihn an Freundinnen, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst. Willst du den Podcast sogar finanziell unterstützen?
Dann geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahlabo abschließen. Es gibt zwei Varianten namens Hütte und Palast, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Gratis und Franco ist unser Newsletter, für den du dich ebenfalls bei Steady einschreiben kannst, um keine Folge zu verpassen.
Falls du lieber einen beliebigen Beitrag überweisen willst, dann geht das über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hörkombinat.ch, alles andere erklärt sich von selbst.
Außerdem findet man das Hörkombinat auf Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Ja, wir haben einige uns als untauglich erscheinende Social-Media-Kanäle über Bord geworfen.
Vielen Dank fürs Teilen und Unterstützen.
In diesem Initiativtext steht, Sie fordern die Verankerung eines Anspruchs auf Bürgerrecht für alle, die 5 Jahre in der Schweiz sich aufhalten. Es gibt ein paar Ausschlusskriterien, die dann überprüft werden könnten bei so einem Antrag. Dieses Wort vom Anspruch auf Bürgerrecht, was würde das ändern, wenn das in die Verfassung käme?
Ja, ich denke, das wäre eine ganz entscheidende Änderung in der Hinsicht eben, dass die Personen, die das Bürgerrecht beantragen, nicht mehr Bittsteller sind, die ja dann zum Teil auch sehr absurde Staatskundeprüfungen über sich ergehen lassen müssen, sondern dass sie eben einen Anspruch darauf haben, sofern sie diese Zeit hier in der Schweiz gelebt haben. Übrigens diese Frist von 5 Jahren, die tönt vermutlich in Schweizer Ohren nach einer sehr kurzen Frist. Wenn man hingegen die Botschaft des Bundesrates liest, dann erfährt man, dass die meisten europäischen Staaten eine solche Frist kennen bei Einbürgerungen. Ist das überhaupt nicht eine kurze Frist?
Jetzt hat der Bundesrat Stellung genommen zu dieser Initiative und empfiehlt sie zur Ablehnung und zwar, würde ich sagen, hauptsächlich mit dem Argument, es würde zu stark in die gegenwärtige Praxis eingreifen, also in die Rechte von Kantonen und Gemeinden. Wenn man jetzt weiß, das wird ja bei euch in das Jahr auch ein Thema sein, und ich kann mich noch erinnern, wie das war in den Nullerjahren, in Emmern, im Luzernischen, diese Fälle, wo man ganz klar feststellen konnte, dass Menschen, die einen jugoslawisch klingenden Nachnamen hatten, also einen, der mit Itch aufhört, denen wurden allesamt die Einbürgerung verweigert und da wurden ja die Gerichte beschäftigt wegen dieser Abstimmungsergebnisse, denn dort haben ja wirklich die Bürger über diese Einbürgerungsanträge abgestimmt. Das heißt ja, in Emmen geht es so zu, in Basel-Stadt oder auch Zürich geht es ganz anders zu. Müsste es dem Bundesrat nicht ein Anliegen sein, diese Willkür, wie auch immer, ob es jetzt genauso macht wie die Initiative oder nicht, aber wie auch immer, diese Willkür zu verändern und eben nicht mehr so viel Rechte den Kantonen und Gemeinden zu geben?
Ja, ich denke, unbedingt müsste das im Interesse des Bundesrates sein, aber wie diese schroffe Ablehnung der Initiative zeigt, drückt er sich vor dieser Diskussion und er drückt sich natürlich vor allem deshalb, weil er eine föderalistische Debatte fürchtet, weil er Angst hat, da den Kantonen und Gemeinden irgendwelche Rechte wegzunehmen. Und ich meine, das ist insofern ein wahnsinnig vorgeschobenes Argument, dass die Gemeinden ja aus einem einfachen Grund historisch über die Einbürgerungsgesuche entscheiden konnten. Historisch war es nämlich so, dass sie in dem Fall, wo eine Person in die Armut fiel, für diese Person aufkommen mussten. Die konnte irgendwo in der Schweiz leben und wenn sie kein Geld mehr hatte oder kein Einkommen mehr hatte, dann musste sie zurück in ihre Wohngemeinde und dann dort versorgt werden. Und das wurde ja dann schon 1977 geändert, dass eben nicht mehr die Heimatgemeinde einer Person für die Armenfürsorge zuständig ist, sondern die Wohngemeinde. Also das heißt, wenn ich jetzt heute in Zürich in Armut falle, würde, obwohl ich aus St. Gallen stamme, müsste die Stadt Zürich für mich aufkommen. Das war der historische Grund für diese Regel. Dieser Grund, der ist seit 50 Jahren nichtig und dass der Bundesrat trotzdem weiterhin auf den Föderalismus pocht, das zeigt einfach die unglaubliche Bequemlichkeit. Meiner Meinung nach ist es einfach ein williges Argument. Man müsste jetzt eine Diskussion führen über eine veränderte Gesellschaft, aber man will das offenkundig nicht und nimmt das nächstbeste Argument. Föderalismus funktioniert in der Schweiz immer. Wer ist schon gegen den Föderalismus? Ich bin auch für den Föderalismus.
Niemand ist gegen den Föderalismus, auch nicht die Aktion Vier Viertel. So heißt das zivilgesellschaftliche Bündnis, das die Volksinitiative für ein modernes Bürgerrecht lanciert hat. Auf der Webseite erläutert es, an den Zuständigkeiten ändert sich grundsätzlich nichts. In Bezug auf die Vollzugskompetenz bleibt das System bestehen. Auch künftig wird das Bürgerrecht in drei Stufen vergeben, durch die Gemeinde, den Kanton und den Bund. Voraussetzung ist weiterhin, dass die bundesrechtlichen Kriterien erfüllt sind. Gemeinden und Kantone dürfen selbst entscheiden, welche Behörde diese Kriterien überprüft. Der markante Unterschied liegt nur darin, dass die Kantone und Gemeinden keine zusätzlichen eigenen Voraussetzungen mehr festlegen dürfen, die über das Bundesrecht hinausgehen. Dies soll nicht den Föderalismus, sondern die Willkür einschränken und nebenbei gesagt auch unnötigen bürokratischen Aufwand einsparen. Üblicherweise ein Argument, das auch Bürgerliche verstehen. Zeit also, um über gesellschaftlich wirklich relevante Aspekte zu sprechen.
Du hast schon von den umfangreichen Tests gesprochen, die viele, die sich einbürgern lassen wollen, absolvieren müssen. Paul Rechsteiner, der SP-Politiker, Gewerkschafter, hat mal gesagt, dass es eine extreme Ungleichbehandlung bedeutet, dass nämlich nur Ausländerinnen, die eine gewisse Bildung von vornherein mitbringen, überhaupt eine Chance haben, solche Tests zu bestehen oder jedenfalls viel, viel höhere Chancen haben, solche Tests zu bestehen. Dann frage ich mich mit meiner misstrauischen Art, ist das vielleicht genau das, was man erreichen will mit diesen Tests?
Ja, da ist das Misstrauen berechtigt. Man muss sich im Klaren sein, dass die Ausländerinnen-Gesetzgebung immer auch sehr stark einen Klassencharakter hat. Das muss man ja auch immer unseren linken Genossinnen beibringen. Die meinen, nur die ökonomischen Verhältnisse würden über die Klassenlage entscheiden, aber natürlich entscheiden vor allem auch die rechtlichen Verhältnisse darüber. Und das zeigt sich eben bei diesem Beispiel der Einbürgerung hier sehr deutlich, wenn natürlich die Sprachanforderungen so hoch sind, dass man eine tertiäre Ausbildung absolviert haben muss, um diese Sprachtest zu bestehen, dann ist klar, dass viele gerade Einwanderinnen aus der ersten Generation, die hier manuellen Tätigkeiten zum Teil ja nachgehen in den Fabriken, dass diese Personen dann natürlich von der Einbürgerung gewissermaßen ausgenommen sind. Und das sind ja dann eben häufig die Arbeiterinnen und Arbeiter. Also das ist der klare Klassencharakter dieser Politik und der ist meiner Meinung nach völlig beabsichtigt. Es ist einfach sehr wichtig, das auch zu erkennen und so zu beschreiben und nicht einfach nur zu sagen, ja, es geht dann bis um demokratische Mitbestimmung, es geht beim Bürgerrecht um viel mehr.
Und dieser Klassencharakter könnte durch diese, bei Annahme dieser Demokratieinitiative, mindestens abgeschwächt werden, weil diese Tests dann wegfallen. So verstehe ich jedenfalls den Initiativtext.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, es gab ja lange Diskussionen auch darüber, wie die Initiative konkret ausgestaltet werden soll. Und es gab auch die Idee, dass das Bürgerrecht all jenen erteilt werden sollte, die hier in der Schweiz geboren sind. Es war aber den Initianten eben gerade wichtig, dass alle, die länger hier leben, auch einfacher eingebürgert werden können, eben auch von der ersten Generation. Und darum hat man sich dann entschieden, diese Frist von 5 Jahren zu wählen als Kriterium, nicht die Geburt als Kriterium zu nehmen.
Finde ich persönlich natürlich gut, weil ich auch nicht in der Schweiz geboren bin,
aber genau,
viel
so viele
länger als 5 Jahre hier lebe.
Ab zur Einbürgerung, Dominik.
Ich komme nicht in den Genuss der erleichterten Einbürgerung, weil ich nicht verheiratet bin mit einer Schweizerin, sondern nur verheiratet war mit einer Schweizerin. Mhm. Auch Kinder aus dieser Ehe existieren, aber das nützt nichts für die erleichterte Einbürgerung.
Nicht einmal deine Tätigkeit fürs Hörkombinat nützt etwas.
Nein, obwohl es eine staatsbürgerlich vorbildliche Tätigkeit ist. Im Initiativtext, wir haben schon gesagt, da gibt es gewisse Ausschlussgründe, warum man diesen Anspruch auf ein Bürgerrecht nach 5 Jahren Aufenthalt nicht hat. Das sind im Wesentlichen eine Verbüßung einer langjährigen Gefängnisstrafe und Gefährdung der inneren Sicherheit oder nationale Sicherheit. Heute, wir haben schon davon gesprochen, sind die praktischen Ausschlussgründe sehr viel weitreichender. Was passiert mit einem Menschen, der wegen eines nicht wahnsinnig schwerwiegenden Delikts ausgeschafft wird, womöglich in ein Land, in dem er gerade mal als Kind oder vielleicht auch gar nie gelebt hat? bemühen sich diese Menschen darum, wieder zurückzukommen. Was passiert mit diesen Menschen?
Ja, also ich hatte für die WOZ im letzten Jahr eine längere Recherche dazu veröffentlicht über einen Mann, der hier in der Schweiz geboren und aufgewachsen war, in Adliswil, und der dann in die Drogenszene gerutscht ist, der selbst süchtig war, auch mit Drogen gedealt hat und der dann im Alter von 50 Jahren hätte ausgewiesen werden müssen. Und in dem Fall wäre es so gewesen, dass er einfach hier seine Koffer hätte packen und das Land verlassen müssen und 5 Jahre nicht mehr in der Schweiz hätte leben dürfen. Der Mann ist dann vor dieser Ausweisung verstorben, aber ich glaube, das zeigt die ganze Tragik dieser Fälle auch, dass man also Menschen, die eben ja ihr ganzes Leben hier verbracht haben, trotzdem des Landes verweist und in eine Situation, der wäre völlig auf sich allein gestellt gewesen in Spanien. So hätte er keine Familie gehabt, kein Bezugsnetz und auch keine finanzielle Unterstützung. Aber so läuft das einfach raus.
Zum Schluss vielleicht nochmal 2 Fragen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Erstens diesen Zusammenhang mit der 10 Millionen Schweiz Initiative, die einen anderen Namen hat und die früher zur Abstimmung kommt. Geht es auch darum, darauf hinzuweisen, wie sich denn, falls es jemals zu so einer 10 Millionen Schweiz kommt, wie sich denn dieses 10 Millionen zusammensetzen und dass es da Menschen gibt, die eindeutig weniger Rechte haben als andere, obwohl man zumindest sehr gut argumentieren kann, dass sie eigentlich die gleichen Rechte haben müssten.
Ja, ich denke, das eigentlich Gefährliche, es gibt also ganz viele Gründe, diese 10 Millionen Schweiz abzulehnen. Also abgesehen davon, dass ich keine Gesellschaft kenne, historisch, die jede Idee hatte, künstlich ihre Anzahl von Mitgliedern zu beschränken. Aber das eigentlich Gefährliche an der Initiative ist in der Tat die Frage, wer denn zu diesen 10 Millionen gehört. Und zu diesen 10 Millionen gehören nur jene Menschen, die länger als ein Jahr in der Schweiz leben, also eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung haben. Und das ist natürlich klar, wozu das führen wird, nämlich dass sich die Wirtschaft weiterhin ihre Arbeitskräfte holen wird, aber einfach mit einem Aufenthaltsstatus, der dann weniger lange dauert als diese 12 Monate. Und das bedeutet nichts anderes als eine Wiedereinführung des Saisonier-Statutes, wie wir es ja schon aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Schweiz kennen, das sehr diskriminierend war für sehr viele Arbeiterinnen und Arbeiter. Ich denke, das ist die direkte Folge, die bei einer Annahme dieser Initiative zu erwarten wäre.
Um jetzt vielleicht noch die Themen 10 Millionen Schweiz und konservative Politiker zusammenzubringen. Überrascht es dich, dass nicht mehr bürgerliche Politiker diese Initiative der SVP deutlicher bekämpfen? Immerhin ist es ja auch sozusagen im Sinne eines, wie auch immer, gesunden Wirtschaftssystems, zumindest gibt es da genügend Studien, die das stützen, sehr sinnvoll, wenn die Schweiz weitere AusländerInnen aufnimmt und in Folge dann auch einbürgert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist so, dass ja mindestens die FDP jetzt diese Initiative doch auch relativ dezidiert ablehnt. Also ich habe schon das Gefühl, dass die auch gemerkt haben, wie problematisch das sie eben ist. Aber den Punkt, den du ansprichst, den gilt es natürlich unbedingt zu berücksichtigen in der Hinsicht, dass ja die SVP darum behauptet, ja die Bevölkerung würde da drastisch oder dramatisch zunehmen, es gäbe bald keinen Platz mehr und so weiter. Wir kennen ja die Argumente, aber man kann auch durchaus demografisch argumentieren, eben, dass die Schweiz auf diese Zuwanderung angewiesen sein wird, wenn sie ihren Wohlstand behalten will. Eben, wenn man die Alterspyramide anschaut, dann ist es klar, dass die Bevölkerung nicht jünger wird. Es braucht entsprechend auch beispielsweise deutlich mehr Pflegekräfte. Zudem ist es ja in der Demografie absehbar, dass es auch einen Peak geben wird. Also die gesamte Menschheitsbevölkerung allen Prognosen zufolge wird ja abnehmen. Also selbst wenn man noch in diesem Fahrwasser argumentiert, spricht das gegen die SVP-Initiative und natürlich spricht es auch für die Demokratieinitiative, weil sie Mitbestimmung garantiert, weil sie Schutz garantiert, weil sie einen sicheren Aufenthalt garantiert und all das könnte natürlich den Bürgerlichen auch einleuchten, punkto Standortattraktivität.
Standortattraktivität in Bezug auf Migration? Mit der SVP-Rhetorik im Ohr klingt das äußerst befremdlich. Aber wie der Sozialwissenschaftler Carlo Knöpfel bereits in Folge 101 gesagt hat, es wird bald ein Ringen um ArbeitsmigrantInnen geben. Warum? Weil alle europäischen Länder in der gleichen Demografiefalle stecken und sich zunehmend dagegen wehren werden, dass gut oder auch weniger gut ausgebildetes Personal in die Schweiz abwandert. Der von Großkonzernen finanzierten Denkfabrik Avenir Suisse scheint es langsam zu dämmern, dass AusländerInnen überdurchschnittlich viel zum Wohlstand der Schweiz beitragen. In einem Interview werden beeindruckende Zahlen genannt. 39% aller Firmengründer haben keinen Schweizer Pass, 50% aller Start-up-Gründerinnen, 37% aller Erfinder und 51% der Professorinnen und Professoren an Universitäten. Für die sogenannten gering qualifizierten Branchen fehlen zwar die Zahlen, aber selbst Avenir Suisse weiß, es braucht auch in diesen Berufen Arbeitskräfte. Nun, den InitiantInnen der Bürgerrechtsabstimmung geht es natürlich nicht in erster Linie um Humankapital oder darum, den Wohlstand der Schweiz aufrechtzuerhalten, sondern um Menschen. Und diese Menschen leben bereits hier. Sie brauchen keine überzeugenden Argumente, um herzukommen. Sie sind da. Was sie brauchen, ist Anerkennung und gleiche Rechte. Jetzt muss nur noch der Grundsatz der Initiative diejenigen überzeugen, die das Bürgerrecht bereits besitzen. Wer dauerhaft in der Schweiz lebt, hat Anspruch auf Einbürgerung. Nicht automatisch, aber nach einfachen, objektiv messbaren Kriterien. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.